Hallo allerseits. Ich bin Andreas und berichte für euch vom zweiten Tag von Standort Globus, einem gesellschaftspolitischen Forum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Am ersten Tag ging es vor allem um den Zusammenhang von Umweltkrisen und sozialer Gerechtigkeit. Heute, wir haben den 18. März 2006, geht es hier in Heidelberg um etwas ganz Utopisches, um die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Sven Ripke von der Initiative Grundeinkommen erklärt uns, was es damit auf sich hat.
Das bedingungslose Grundeinkommen für alle Mitglieder eines politischen Gemeinwesens ist ein staatlich garantiertes Basiseinkommen. Bedingungslos heißt dabei zum einen, dass dieses Einkommen monatlich jeder Einwohnerin und jedem Einwohner unabhängig von jeder Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt wird. Somit ist es ausdrücklich kein Lohn. Daher darf es auch nicht mit einem Mindestlohn oder einem Kombilohn verwechselt werden, da beim Grundeinkommen überhaupt keine bestimmte Arbeit entlohnt werden soll. Vielmehr erhalten die Einwohnerin das Grundeinkommen ausschließlich in der Eigenschaft als Mitglieder eines politischen Gemeinwesens. Damit geht einher, dass das Grundeinkommen auch keine Bedürftigkeit voraussetzt, was es wiederum von allen Spielarten der Grundsicherung, vom Arbeitslosengeld II bis zur sozialen Grundsicherung der Linkspartei unterscheidet. Wo aber keine Bedürftigkeit vorausgesetzt wird, muss die Bedürftigkeit auch nicht bürokratisch überprüft, kontrolliert und sogenanntes Fehlverhalten sanktioniert werden. Das Grundeinkommen ist schließlich auch keine Variante der Sozialversicherung, weil es den Zusammenhang von vorausgehender Beitragszahlung und erworbenem Leistungsanspruch sprengt. In diesem Sinne geht es beim Grundeinkommen um einen universalen und individuellen Anspruch auf ein arbeitsunabhängiges Basiseinkommen.
Bedingungsloses Grundeinkommen? Diese Idee wird den meisten als absurd, als unerreichbar und wahnwitzig vorkommen, ja vielen nicht einmal als wünschenswert. Wer schließlich räumt den Müll beiseite, wenn niemand mehr arbeiten muss? Aber muss nicht den meisten vor reichlich 100 Jahren die Vorstellung, dass Kinder nicht arbeiten müssen und dass ein Arbeitstag nur 8 Stunden haben soll, statt 10, 11 oder 12, muss ihnen das nicht ebenso abseitig vorgekommen sein, wie das bedingungslose Grundeinkommen uns heute? Aber hören wir noch einmal Sven Ripke zu, der uns die Argumente der Befürworter erläutert.
Erstens, das bedingungslose Grundeinkommen garantiert einen materiellen und kulturgebundenen, mindestens jedoch einen armutsfesten Lebensstandard für alle Einwohnerinnen und Einwohner. Es gewährleistet somit in einem bestimmten Umfang tatsächlich den Zugang zu Konsum- und Dienstleistungsmärkten, und zwar unabhängig von Leistungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft. Armut kann auf diese Weise vermieden und aus materieller Not motivierte Verzweiflungsakte können vermindert werden. Zweitens, das Grundeinkommen stärkt die Verhandlungsposition aller abhängig Beschäftigten und Erwerbslosen gegenüber tatsächlichen oder potenziellen Arbeit, in Anführungsstrichen, Geber. Es besteht kein Zwang zu einer beliebigen Arbeit oder zu einer Arbeit zu beliebigen Konditionen, da ein existenzgesicherter Rückzugsraum garantiert wäre. Drittens, das Grundeinkommen bewahrt und ermutigt zusätzlich marktfreie Räume, die nicht der ökonomischen Sachzwanglogik unterworfen werden sollen. Selbstbestimmte Tätigkeiten, die nicht in Erwerbsarbeit aufgehen können oder sollen, etwa in Kunst, Bildung, Wissenschaft, Sport, Pflege, Erziehung in Stadtkultur, Natur und Tierschutz, Selbsthilfenetzwerken, Religion, Politik, in Eigenarbeit und Familie, erhalten finanzielle Absicherung und können durchaus zur Hauptbeschäftigung werden.
Sven Ripke greift gleich noch eine aktuelle Debatte auf, nämlich die Tatsache, dass wir viel zu wenig Kinder in unserer Gesellschaft haben.
Insbesondere Tätigkeiten für die Familie sind nicht mehr ausschließlich abhängig vom Erwerbseinkommen, denn Väter und Mütter erhalten zwar kein Elternlohn, gewinnen aber durch das Grundeinkommen auch für die Kinder eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit.
Aber hören wir uns weiter die Argumente der Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens an.
Viertens. Durch das garantierte Monatseinkommen, die gestärkte Verhandlungsposition und die marktfreien Räume ist es den Einwohnerinnen und Einwohnern auch möglich, freiwillig auf Erwerbsarbeit zu verzichten, beziehungsweise Arbeitszeitverkürzung und Teilzeitbeschäftigung anzustreben. Somit könnte das Angebot von Erwerbsarbeit, das von den Arbeitskräften bereitgestellt wird, strukturell verknappt werden. Die unfreiwillig Erwerbslosen folglich reduziert werden.
Also alles Paletti, bedingungsloses Grundeinkommen her und alles wird gut. Aber es gibt auch erhebliche Einwände gegen ein solches Grundeinkommen. Noch einmal Sven Ripke.
Erstens, die Befürworterin des Grundeinkommens verkennt den Eigenwert der Erwerbsarbeit und geben das politische Ziel der Vollbeschäftigung leichtfertig auf. Zweitens, der instrumentelle Wert der Erwerbsarbeit liegt nicht zuletzt darin, dass er Selbstachtung und eine gelungene Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht. Ein Grundeinkommen dagegen stempelt Erwerbslose zu passiven Leistungsempfängern, will sich vom Elend der Arbeitslosigkeit freikaufen, alle leben, und reduziert Teilhabe damit auf Konsum. Insbesondere lässt es diejenigen allein, die mit unstrukturierter Freizeit nicht umgehen können. Schließlich haben wir nicht nur die Bedürfnisse selbsterfahrungsfreudiger Künstlerinnen und ehemaliger Soziologiestudenten zu machen. Drittens, die Massenarbeitslosigkeit wird nicht nur hingenommen, sondern gerade zu ermutigt, durch intensivierte Automatisierung voranzutreiben. Dadurch geraten die Erwerbstätigen und ihre Gewerkschaften unter erheblichen Disziplinierungsdruck. Viertens, das Grundeinkommen kann darüber hinaus weder eine Antwort auf die Tendenz zu Niedriglöhnen geben, noch auf die zunehmende Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse. Fünftens, ist es nicht einzusehen, warum ein Teil der Gesellschaft hart und viel arbeiten soll, während sich der andere Teil der notwendigen Arbeit enthält. Das Gebot wäre vielmehr, auf eine Umverteilung der Arbeit zu setzen, die sich als generelle Arbeitszeitverkürzung für alle auswirken könnte. Sechstens, vor allem aber gibt das Grundeinkommen den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen auf, da das kapitalistische Lohnarbeitsverhältnis von der Notwendigkeit zur Existenzsicherung entlastet wird, sodass stillschweigend auch der Einfluss der Beschäftigten auf Gegenstand und Prozess der Produktion verloren geht.
Es folgt eine spannende Podiumsdiskussion, auf die ich hier leider nicht näher eingehen kann. Die Zeit, ihr wisst schon, es wird uns einfach zu lang. Aber eine Frage will ich doch herausgreifen, nämlich die, die ich schon einmal gestellt habe. Wer räumt den Müll beiseite, wenn niemand mehr arbeiten muss? Eine Antwort gibt uns Katja Kipping, stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei.
Warum es dann überhaupt Leute gibt, die diese Arbeit annehmen, wo sie doch gerade so schlecht bezahlt wird und so manche im Übrigen bereits heute mit Alt-2 besser klebern vielleicht, als wenn er im Pflegeheim arbeitet, gibt es für mich darauf nur zwei Antworten. Entweder es gibt bereits heute viele Leute, die sich in einer Gesellschaft die notwendigen Tätigkeiten nachgehen wollen. Oder es gibt Leute, die so sehr materiell auf der Not sind, dass sie einfach so eine Arbeit annehmen müssen. Für Für mich wäre es ein positiver Effekt eines garantierten Grundeinkommens, dass Leute sich tatsächlich frei für solche Tätigkeiten entscheiden können und dass sie dann aber auch in einer Situation wären, dafür ordentliche Löhne aushandeln zu können.
Köster Gantner und Alexander Schlager sind zwei der jungen Organisatoren dieser gelungenen Veranstaltung. Ich habe sie gefragt, wie viele Menschen denn hier in Heidelberg eigentlich teilgenommen haben.
Wir hatten gestern natürlich bei dem Vortrag von Elmar Altvater einen Teilnehmerbesucher hoch gehabt. Dort waren ungefähr 120 Personen anwesend gewesen. Auf den Teilnehmerlisten haben sich an die 100 Leute eingetragen und nach Altvater ging das Ganze ein bisschen zurück. Wir schätzen mit 70 bis 80 konstanten, permanenten Teilnehmern an dieser Veranstaltung.
War es denn schwer, Referenten zu gewinnen, die bereit sind, sozusagen sich in den Zusammenhang mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu stellen?
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird, zwar ist es bekannt, dass sie eben der Linkspartei nahesteht, aber durch die Art und Weise, wie sie politische Bildung konzipiert, denke ich, ist in der Bevölkerung, bei unseren Interessenten, das Bild vorhanden, dass wir nicht irgendwie versuchen, hier Propaganda oder wie auch immer Agitation für die Linkspartei zu machen, sondern dass wir wirklich, unser Anliegen ist, einen Diskurs im Sinne eines offenen Diskurses, einen offenen Raum für Debatten innerhalb der Linken zu bieten. Und ich glaube, dass das angekommen ist und ich glaube, dass es auch hier, was diese Veranstaltung hier anging, wir auch eine Breite von Beteiligung haben, wie wir es eben wollen, aus sozialen Bewegungen, aus Experten, aus Wissenschaftlern. Und dass dies unter dem Dach der Rosa-Luxemburg-Stiftung, glaube ich, sehr gut ist, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und alles mithören will, ich weiß, ihr habt es mitgeschnitten, auf welcher Webadresse würde er denn das finden?
Wir als Rosa-Luxemburg-Forum haben sämtliche Vorträge mitgeschnitten und werden die in kompletter Länge ins Netz stellen unter www.rlf-bw.de. Und da ist auch der Tagungsreader mit den Texten der Referenten, den wir für die Tagung zusammengestellt haben, zum Herunterladen bereitgestellt.
Abschließend habe ich Evelyn Wittig, die Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, noch einmal nach ihrem persönlichen Resümee dieser Veranstaltung gefragt.
Für mich war wichtig, dass wir mit dieser Tagung ein Spektrum von Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlebt haben, wie sie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung ungewöhnlich sind. Also wir haben, und das liegt nicht nur daran, dass die meisten hier Schwäbisch sprechen. Wir haben hier Mitglieder von ATTAC, wir haben ausgetretene Grüne, die sehr ökologisch beschlagen sind, aber einen sozialen Anspruch haben. Und das ist doch bei der inhaltlichen Tiefe ein absoluter Gewinn, finde ich. Also ich habe auch noch nie so kompetente ökologische Fragestellungen mit sozialen Fragestellungen verbunden gesehen wie hier. Also das hat mich schon sehr beeindruckt.
Was bleibt von der Konferenz? Also ist das einmal hier in Heidelberg geschehen und das war's dann? Oder wird man was nachlesen können? Wird es Folgeauswertungen geben? Wird es der Politik irgendwie übergeben? Oder wie geht's einfach weiter?
Es gibt ganz sicher Folgeauswertungen. Wir werden das auch verschriftlichen und wir werden das auch in die Programmdiskussion einbringen. Wir werden das der Programmkommission übergeben. Das ist ja sowieso bei allen gesellschaftspolitischen Foren. Die Dokumentationen gehen ein in den Parteibildungsprozess, egal wie man das nennt. Aber das wird alles zur Verfügung gestellt. Aber ich hoffe, die Auswirkungen oder die Ergebnisse sind noch weitreichender. Vor allen Dingen erhoffe ich mir für die Landesstiftung hier vor Ort bessere Ausgangspositionen jetzt für eine weitere Bildungsarbeit. Also die haben hier Kooperationspartner gewonnen, die, glaube ich, für die Zukunft sehr wichtig sind. Und überhaupt die Art und Weise der Arbeit einer solchen westdeutschen Landesstiftung unterscheidet sich schon sehr von den Ostdeutschen, weil die Westdeutschen hier auf solche Kooperationspartner vor Ort angewiesen sind. Und wir haben ja im Osten doch sehr viele intellektuelle Potenziale noch, auf die wir zurückgreifen können. Das ist hier nicht so. Hier ist es eben gut, wenn man verschiedene Organisationen, NGOs, ATTAC und so, solche Organisationen hat, mit denen man jetzt hier eine Bildungsarbeit aufbauen kann.
Das waren Ausschnitte aus Standort Globus, einem gesellschaftspolitischen Forum der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr bekommen. Dann holt euch die Dateien mit den vollständigen Reden von der Seite des Rosa-Luxemburg-Forums Baden-Württemberg. Das ist ganz leicht zu ergoogeln. Ich wünsche euch bis zum nächsten Bericht alles Gute, euer Andreas.